Wir leben in einer Zeit der Nachrichten, nicht wahr? Das Handy ist ständig dabei, ob wir wach sind oder ob wir schlafen. Das Handy klingelt oder piept oder macht verschiedene Geräusche. Wir bekommen Nachrichten durch SMS, durch WhatsApp, durch Facebook, durch. Nachrichten sind überall. Aber wir wohnen auch oder wir leben in einer Zeit, wo wir verstehen, dass wir nicht alles glauben können, was wir lesen. Vor 2 Jahren habe ich kaum den Begriff Fake News gehört, aber in den letzten Jahren sehen wir ständig Fake News oder diese Nachrichten, die wir sehen und vielleicht lesen und dann später hören wir, nein, das war nicht wahr. Lüge, 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 nicht wahr. Es ist schwer manchmal zu erkennen, was wirklich wahr ist. Und heute bei Facebook besonders können wir alles lesen, was man schreibt. Früher, bevor wir solche Social Media gehabt haben, war es nötig, eine Person hat einen Artikel aufgeschrieben und dann war es nötig, dass anderen, zum Beispiel ein Redaktor oder Leiter bei einer Nachrichtenfirma, diesen Artikel gelesen hat, bevor das der Artikel rausgegangen ist, aber das passiert heute einfach nicht. Und wir haben vielleicht eine Einstellung von Herzen, was auch gut ist. Wir möchten vorsichtig sein mit den Nachrichten. Wenn wir etwas lesen, dann möchten wir aufpassen, dass wir zurück zur Quelle gehen, dass wir verstehen, wer hat diese Nachricht geschrieben, wer hat diesen Artikel geschrieben. Können wir tatsächlich den Bote vertrauen? Es ist hilfreich heute, es ist nötig heute, aber wir können auch zu weit gehen. Und ich würde auch sagen, dass die Welt mit dieser Einstellung kämpft, zu weit zu gehen, indem sie einen guten Bote nicht vertrauen. Und in unserem Text heute, die nächste Stelle in Markus 6, Verse 1 bis 6, werden wir auch Leute sehen, die fest in Unglauben geblieben sind, obwohl sie einen guten Beweis gehabt haben, dass die Nachricht, die sie gehört haben, wahr ist. Und dadurch, durch diesen Text, werden wir auch sehen, als Gläubigen, wie wir mit dem Unglauben umgehen könnten. Wir werden Jesus anschauen heute, was wir oft gemacht haben in Markus Evangelium, was wir auch für die nächsten paar Jahre machen werden. Wir möchten Jesus anschauen, aber durch Jesus können wir auch lernen, wie wir mit dem Unglauben umgehen sollen. Hier in unserem Text heute, Markus 6, 1 bis 6, werden wir diese Leute sehen, aber wir möchten auch Jesus hauptsächlich anschauen. Ich lese vor von Markus 6, ab Vers 1, und er zog, das heißt Jesus, nicht wahr? Weil wir in Kapitel 5 so viel gute Sachen von Jesus gesehen haben. Wir haben Wunder gesehen. Am Anfang des Kapitels, Kapitel 5, haben wir gesehen, dass Jesus diese Legion von Dämonen ausgetrieben hat. Wir haben auch gesehen, wie Jesus Wunder getan hat mit der Tochter von Jairus und auch mit dieser Frau, die eine besondere Krankheit gehabt hat. Und jetzt Jesus zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jüngeren folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen. Ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakobus und Joses und Jodas und Judas und Simon? Und sind nicht seine Schwestern hier bei uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er könnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände aufgelegt und sie heilte. Und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Und er zog durch die Dörfer ringsumher und lehrte. Markus erklärt hier, dass Jesus in seine Vaterstadt kam. Und wir verstehen auch, dass seine Vaterstadt Nazareth ist. Hier im Kontext. Natürlich war Jesus in Bethlehem geboren, ist aber in Nazareth aufgezogen. Und dieser Besuch hier, den wir jetzt anschauen, Markus 6, ist aber nicht der erste Besuch in Nazareth. In Lukas Evangelium sehen wir, dass Jesus früher in seinem Dienst Nazareth besucht hat. Könnt ihr bitte Lukas 4 anschauen? Und durch diese Geschichte in Lukas 4 werden wir den Kontext verstehen zu diesem Besuch heute in Markus 6. Und ich finde es sehr hilfreich und interessant zu sehen, was in der Vergangenheit in Nazareth passiert hat. Dann können wir tatsächlich verstehen, was Jesus hier in Markus 6 macht. In Lukas 4, ab Vers 16, sehen wir, dass Jesus nach Nazareth kam, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Es war häufig damals, dass ein besuchender Rabbi lehren würde. Und das hat Jesus gemacht damals, früher in seinem Dienst, in Vers 17. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, und hier ist, was Jesus in Nazareth gelehrt hat, gepredigt hat. Vers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und er rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Diener wieder und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und in Vers 21 sagt, sehen wir, dass Jesus, oder ich lese vor einfach, er aber fing an, ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesus hat eine Nachricht gegeben hier in dieser Synagoge. Er hat gesagt vom Alten Testament, dass Gott gesagt hat, der Messias kommt. Er wird Wunder tun, er wird so viel schaffen für euch, um zu glauben, dass Gott ihn gesandt hat. Und da stand Jesus in der Synagoge und er hat gesagt, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Hier bin ich, der Messias. Ich bin der Einzige, der von Gott gekommen ist, um das Evangelium zu verkündigen und das Volk Gottes zu retten. Hier bin ich. Und wie haben sie darauf reagiert? Vers 22. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? In unserem Kontext sehen wir diese Frage, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und vielleicht am Anfang denken wir, na ja, sie haben einfach eine Frage gestellt. Vielleicht haben sie das nicht gemeint. Aber das ist nicht der Fall. Sie haben nicht gesagt in diesem Moment, preis dem Herrn, lasst uns Gott loben, weil er uns diese Vorbotschaft gibt. Hier sehen wir ihren Unglauben. Sie haben die Frage gestellt, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und Jesus sah in diesem Moment, dass sie von Herzen nicht geglaubt haben. Schaut hier in Lukas 4, Vers 23. Und er sprach, das heißt Jesus, er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selbst. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tu sie auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Sie haben Jesus nicht angenommen oder wahrgenommen hier in dieser Bibelstelle. Die haben gesagt, ja, wer ist er? Ist er nicht der Sohn Josefs? Wir glauben nicht, was er gesagt hat. Gerade eben von Jesaja. Er verkündet, dass er der Messias ist. Nein, das glauben wir einfach nicht. Und in Verse 25 bis 27, was ich nicht vorlesen werde, Jesus erklärt, dass Elias in seinen Tagen zu einer Witwe in Sidon ging, wegen des Unglaubens Israels. Und dann später Elisa hat auch einen Aussätziger, der ein Syrer war, geheilt wegen des Unglaubens Israels. Und in diesem Moment sagt er zu den Zuhörern dort, ihr seid auch so gewesen. Ihr glaubt nicht. Ihr seid in Unglauben stecken geblieben. Und hier ist, wie sie auf Jesus reagiert haben. Vers 28 von Lukas 4. Da wurden alle in der Synagoge voll gechillt. Sie haben einfach gesagt, Jesus, lasst uns nach diesem Gottesdienst essen zusammen. Lasst uns Snacks genießen. Das ist nicht, was ich in meiner Bibel lese. Vers 28, da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Sie haben diese Botschaft von Jesus gehört. Sie haben nicht geglaubt und sie kamen zu dem Punkt sehr schnell, wo sie Jesus umbringen mochten. Mit diesem Hintergrund kommen wir zurück zu unserem Text heute in Markus 6. Einige Bücher, die ich gelesen habe, einige denken, dass was wir in Lukas 4 sehen, ist auch, was wir in Markus 6 sehen. Lukas 4 und Markus 6. Einige sagen, ja, Jesus hat nur einmal Nazareth besucht. Aber wenn wir Lukas verstehen, es scheint mir, dass Lukas 4 früher im Dienst Jesu passiert hat. Und ich denke, dass wir das so verstehen sollen. Jesus hat einmal Nazareth besucht und die sind die Ergebnisse, die er erfahren hat. Das ist, was passiert ist. Sie haben Jesus abgelehnt. Sie haben Nein gesagt zu Jesus. Sie haben sogar Zorn gehabt, wenn es um diese Botschaft geht. Und jetzt in Markus 6 sehen wir, dass Jesus zog von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Jesus ist zurückgegangen, sogar wenn er eine schwere Zeit gehabt in Nazareth, früher das Evangelium zu verkündigen. Jesus hat nicht gesagt, naja, ich habe schon einmal versucht, das Evangelium dort zu verkündigen. Es hat nicht geklappt und jetzt werde ich niemals Nazareth weiter besuchen oder wieder besuchen. Das hat er nicht gesagt. Jesus ging zurück zu denen, die ihn fast umgebracht haben, um das Evangelium zu verkündigen. Und Jesus verkündigt eine unerwünschte Botschaft in einen feindlichen Ort, in Markus 6. Und das bringt uns zum ersten Punkt der Predigt heute Morgen. Wir sehen in dieser Geschichte von Markus 6 einige Einstellungen Jesu in Bezug auf Unglauben. Einige Einstellungen. Die erste Einstellung, die wir sehen können hier in diesem Text, ist Leidenschaft für den Ungläubigen. Leidenschaft. Jesus hat nicht gesagt, naja, ich habe versucht, und jetzt habe ich nichts zu tun, werde ich nichts zu tun haben mit denen. Ich habe schon das Evangelium einmal verkündigt, sie waren sehr feindlich und jetzt möchte ich niemals mit ihnen reden. Das ist nicht der Fall. Gott, der Vater, hat Jesus, dem Sohn, einen Auftrag gegeben, das Evangelium zu verkündigen. Sogar wenn Jesus Widerstand begegnete, war er entschlossen, diesen Auftrag zu erfüllen. Was für eine schöne Einstellung, nicht wahr? Von Jesus. Seine Leidenschaft. Er war entschlossen, einfach das Evangelium weiterzugeben. Wir waren in Lukas 4. Wir können ein paar Blättern, falls ihr noch da seid, in Lukas 4 und Lukas 9 aufschlagen. In Lukas 9, Vers 51. Und Lukas ist auch einzigartig, die Kapitel sind ein bisschen länger. Lukas 9, Vers 51 lesen wir etwas Schönes über Jesus. Lukas 9, Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossenen nach Jerusalem richtet, um dorthin zu reisen. Zu diesem Punkt im Lukas-Evangelium, und ich verstehe, wir predigen durch Markus-Evangelium, aber hier in Lukas sehen wir, dass Jesus einfach entschlossen ist, diesen Auftrag vom Vater zu erfüllen. Er hat eine bestimmte Rolle zu erfüllen. Und Jesus war entschlossen, sogar wenn es schwer war, sogar wenn er das Evangelium verkündigt hat und nicht die Ergebnisse gesehen hat, die wir vielleicht wünschen. Er war entschlossen. Aber hier in Lukas 9 auch, in Vers 57, werden wir im Dienst Jesus ein paar Männer sehen, die auch gesagt haben, ja, ich möchte auch entschlossen sein, ich möchte auch Jesus folgen, aber wenn wir tatsächlich das Herz sehen, dann sehen wir auch, dass sie nicht bereit waren, Jesus in dieser Weise zu folgen. Lukas 9, Vers 57, es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Vers 58, und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Vers 59, er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Vers 61, er sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor habe ich erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Gott möchte auch, dass wir entschlossen sind. Gott möchte auch, dass wir, wenn es um das Evangelium geht, wenn es um Hingabe geht, Gott möchte auch, dass wir die Hand auf den Pflug legen und nicht zurückblicken. Er möchte, dass wir entschlossen sind, genau wie Jesus entschlossen war. Und manchmal im Leben werden wir Widerstand erfahren, nicht wahr? Manchmal im Leben wird es schwer sein. Aber Gott möchte nicht, dass wir einfach sagen, na ja, ich habe versucht, das Evangelium zu verkündigen, es hat bei mir nicht so gut geklappt, deshalb habe ich Schluss. Vielleicht kann ich einen anderen Dienst finden, wo vielleicht es ein bisschen einfacher ist. Und ich habe oft hier in der Gemeinde gesagt, jeder Dienst in der Gemeinde ist wichtig. Wir werden niemals die Dienste in der Gemeinde herunterspielen. Aber wenn ich von meinem Herzen sage, ein Zeugnis für den Herrn zu sein, ist ein bisschen schwer, deshalb möchte ich mich verstecken in etwas Leichtes, dann ist diese Einstellung nicht Jesus ähnlich. Das hat Jesus nicht getan in seiner Vaterstadt, das hat Jesus nicht getan in seinem Leben und das möchten wir auch nicht machen. Wir möchten Christus ähnlich sein. Wir möchten seine Einstellung haben, dass wir Leidenschaft für die Ungläubigen haben, dass wir auch bereit sind, nach ihnen zu jagen, sogar um Gelegenheiten, das Evangelium zu verkündigen, zu finden. Hier ist eine zweite Einstellung Eigenschaft von Jesus. Er war einfach geduldig und er hat Geduld für den Ungläubigen. Und der Gott, dem wir dienen, ist ein Gott der zweiten Chancen, nicht wahr? Das haben wir mehrmals in der Bibel gesehen. Ich habe drei Beispiele für uns heute Morgen hier, wie Gott uns zweite Chancen gegeben hat und wie wir auch so eine Eigenschaft im Leben haben können, dass wir immer bereit sind, geduldig zu sein mit den Ungläubigen, dass wir auch bereit sind, mehrere Chancen zu geben. Der erste Vorbild für uns von Gott selbst ist in Jona 3,1. Wir müssen das nicht nötig aufzuschlagen. Ich habe drei Bibelstellen, die ich vorlese hier für uns. Ziemlich schnell, weil die Zeit so schnell vorbei ist in einer Predigt. Meiner Meinung nach. Aber vielleicht euretwegen nicht so. Unser Gott, er gibt zweite Chancen. In Jona 3,1 lesen wir, und das Wort des Herrn erging zum, und kennt ihr dieses Wort auswendig, einige von euch vielleicht, zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Was ist mit ihm passiert? Gott hat ihm gesagt, hey, ich habe einen Auftrag oder einen Auftrag für dich. Ich habe eine Aufgabe dir zu geben. Du sollst predigen. Du musst eine Botschaft der Buße predigen. Und er hat gesagt, na ja, vielleicht gehe ich irgendwas anderes. Einen anderen Dienst kann ich leisten, aber das werde ich nicht machen. Aber Gott war ihm sehr geduldig. Und Gott hat ihm auch eine zweite Chance gegeben. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Und hat das nicht auch manchmal in unserem Leben passiert, wo wir wissen, dass Gott etwas von uns erwartet, aber wo wir vielleicht nicht erfüllen, was er erwartet hat, aber dann später kommt Gott zu uns und gibt uns eine zweite Chance. Und so eine Einstellung zu haben mit denen, die im Unglauben stecken geblieben sind, ist eine gute Einstellung zu haben. Nicht, dass wir sofort sagen, es gibt keine Hoffnung für sie mehr, es gibt keine Chance. Nein, das ist nicht, wie Gott mit uns und mit Menschen umgeht. Es gibt eine zweite Chance. Markus 16, Vers 7, vielleicht können wir zurück zu Markus gehen, weil wir irgendwann zurück zu Markus kommen müssen. Aber in Markus 16 am Ende des Evangeliums, am Ende des Buches, sehen wir, dass ein Engel gesprochen hat zu denen, die Jesus gesucht haben. Und in Vers 6 von Markus 16, dieser Engel, aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt haben, aber geht hin, sagt seinen Jüngern, und hier sind ein paar Worte, die uns so ermutigend sind, sogar wenn sie nur drei Worte sind, und dem Petrus. Erinnert ihr euch, was vor kurzem passiert hier ist in der Geschichte? Petrus hat gesagt zu Jesus, sogar wenn ich sterben muss, werde ich nicht verlassen, hat Petrus gesagt. Ich bin dabei, nichts kann mich von dir trennen. Und dann hat Jesus gesagt, pass mal auf, Petrus, es gibt eine Prüfung für dich, es gibt eine Versuchung für dich, die bald kommt. Und er hat diese Prüfung nicht bestanden. Es ging ihm nicht so gut in dieser Prüfung. Er hat Jesus dreimal abgelehnt. Aber Gott hat nicht gesagt hier zu denen, die nach Jesus suchen, er hat nicht gesagt, ja, geh hin, sag seinen Jüngern und bitte nicht dem Petrus. Das hat er nicht gesagt, sondern was wir hier in der Schrift lesen, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er auch gesagt hat. Sehr schön, nicht wahr? Dass Gott so gnädig ist mit denen, die mit Unglauben kämpfen. Und so eine Einstellung möchten wir haben. Und es gibt noch ein Beispiel von 2. Timotheus 4, Vers 11. Und wir vielleicht können uns erinnern, ich glaube, am Anfang dieser Reihe von Predigten haben wir ein bisschen über Markus gesprochen, gepredigt, gelehrt. Und in der Geschichte von Markus war er ein Diener. Aber es gab ein paar Probleme. Er war in seinem Dienst nicht besonders treu. Und dann kam eine Gelegenheit, eine Missionarreise zu unternehmen. Und Paulus hat gesagt, na ja, den Markus werden wir nicht mitnehmen. Er war untreu und er soll nicht bei dieser Reise kommen. Aber Barnabas war bereit, Markus mitzunehmen. Aber es war nicht besonders glatt in der Beziehung, würde ich sagen. Aber in 2. Timotheus 4,11 lesen wir, nur Lukas ist bei mir, hat Paulus geschrieben am Ende seines Lebens. Nur Lukas ist bei mir. Nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Und so ist das Leben. Natürlich mögen wir Gott verherrlichen. Natürlich mögen wir, besonders als Gläubigen, mögen wir einfach vollkommen sein. aber wir verstehen für uns als Gläubigen mit dem Geist, mit der Gnade Gottes, dass wir auch versagen. Und wenn wir Ungläubigen sehen, wie Jesus hier mit Nazareth, wenn wir sehen auch, dass sie vielleicht das Evangelium gehört haben und zum ersten Mal das Evangelium abgelehnt haben, dann sollen wir nicht sagen, es tut mir leid, nichts mehr kann ich tun. Es gibt noch Arbeit, es gibt noch Chancen, es gibt Gelegenheiten, das Evangelium weiterzugeben. Das hat Jesus gemacht und das sollen wir auch machen. Hör nicht auf, das Evangelium zu verkündigen, sogar wenn wir aber die Ergebnisse nicht sehen, die wir sehen möchten. Hör nicht auf, das Evangelium zu verkündigen. Es ist so einfach aufzuhören, besonders wenn wir Widerstand erfahren, nicht wahr? Wir möchten das Evangelium verkündigen, wir versuchen, das Evangelium weiterzugeben, es klappt nicht, wie wir wünschen. Und dann sagen wir, naja, besser, dass ich das Evangelium nicht weitergebe. Könntest du aber dir vorstellen, was passieren würde, wenn Jesus zu diesem Punkt in seinem Leben aufgehört hatte? Im Widerstand, wenn Jesus gesagt hat, naja, dann höre ich auf. Ich werde nicht mehr, nie mehr das Evangelium verkündigen. Dann werden wir nicht das Evangelium haben, wie wir es heute haben. Könntest du auch dir vorstellen, was passieren würde, wenn die Person, die dir das Evangelium erklärt hat, früher mit der Verkündigung des Evangeliums wegen Widerstand aufgehört hatte? Dann würden wir auch vielleicht nicht das Evangelium hören. Sei vorsichtig, dass Unglauben und Ungläubigen, die schlechte Sachen sagen oder schlechte Sachen tun, nicht dich ablenken von dieser wichtigen Arbeit, das Evangelium zu verkündigen. Das ist, was Jesus getan hat, das ist, was wir auch machen möchten. Und Jesus dient als Vorbild für uns natürlich, aber die Leute von Nazareth dienen aber als schlechtes Beispiel. Wir können zurück zu Markus 4 gehen jetzt und sehen, wie diese Leute, diese Zuhörer hier in der Synagoge, wie sie zeigen uns den Charakter des Unglaubens. Wir sehen hier den Charakter des Unglaubens. Markus 6, Vers 2. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, und dann haben sie einige Fragen gestellt hier. Aber zuerst sehen wir dieses Wort hier, erstaunten. Und wir denken, oh schön, sie haben Jesus gehört und sie haben es wahrgenommen. Sie haben vielleicht gedacht, dass es toll war, was er gesagt hat. Aber wir sehen oft dieses Wort in den Evangelien. Und oft sehen wir, dass die Leute Jesus hören oder sie sehen die Wunder, die er getan hat. Und sie sagen einfach, oh, das ist wunderbar. Aber das bedeutet nicht, dass sie glauben. Und durch die Frage, die vier Fragen, die die stellen, werden wir sehen, dass sie einfach gesagt, oh, das ist schön und wunderbar, aber von Herzen haben sie nicht geglaubt. Die haben die mächtigen Worte Jesu gehört. Sie erstaunten sogar, sie reagieren aber nicht im Glauben. Sie schießen hier eine Reihe von vier Fragen los. Vielleicht fünf, wenn wir eine Frage teilen. Aber in Vers 2 lesen wir, woher hat dieser solches? Woher hat dieser solches? Ist die erste Frage, die wir sehen von denen. Wenn ich diese Frage vorlese, ist etwas euch sofort aufgefallen. Wie oft reden wir mit dem Wort dieser? Ich würde sagen, auch als Amerikaner, der diese Vers auf Deutsch gelesen hat, habe ich gedacht, oh, dieses Wort, dieser, ist etwas Besonderes hier im Kontext. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht, ein bisschen studiert und das stimmt. Woher hat dieser solches? Und normalerweise, sogar heute, reden wir in dieser Weise nur, wenn wir eine Person beleidigen mögen. Nur wenn wir versuchen, Worte zu nutzen, eine Person klein zu machen. Und das ist genau, was sie hier gemacht haben. Sie haben die Worte Jesu gehört, sie haben gesagt, boah, was für eine Botschaft er hat, aber dann haben sie gesagt, der Jesus? Woher hat dieser solches? Diese Übersetzung hilft uns, das Herz hinter dieser Frage zu sehen. Dieser, Nicht, sie haben nicht gesagt, oh, schön, er hat eine schöne Botschaft. Wo hat er studiert? Wo hat Jesus solche Weisheit bekommen? Oder woher hat dieser Lehrer oder Rabbi solche Weisheit bekommen? So in dieser Weise haben die Frage nicht gestellt. Sie waren nicht bereit zu glauben. Sie wollten nicht glauben. Und dann sehen wir die nächste Frage oder vielleicht zwei Fragen. Und was ist das für eine Weisheit, haben sie gefragt. Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen? Die Grammatik hier ist uns hilfreich. Die ihm gegeben ist, sie könnten bekennen, dass diese Weisheit, die Jesus hat, diese Worte, diese mächtige Worte, dass er mit Vollmacht redet, kommt von einem anderen oder von einer anderen Person. Dass diese Weisheit eine Gabe ist, das haben sie gesehen, das haben sie erkannt. Sie waren aber nicht bereit zu erkennen, dass diese Weisheit, die Jesus hat, von Gott kommt. Und das habe ich früher gesagt. Heute sehen wir viele Nachrichten und wir möchten zurück zur Quelle gehen und wir möchten verstehen, woher kommt diese Nachricht? Können wir dieser Nachricht vertrauen? Und hier sehen Sie sogar, dass diese Weisheit von einer anderen kommt, aber Sie waren nicht bereit, Gott als die Quelle zu vertrauen. Und hier sehen wir wieder, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen. Dieses Wort solche, die ist eine Beleidigung. Der zweite Teil dieser Frage, woher kommt die Mächte, Wunder zu tun, kann vielleicht eine zweite oder dritte Frage in der Reihe sein. Sie glauben nicht aber, dass diese Macht von Gott kommt. Und das haben wir früher auch in Markus' Evangelium gesehen, von den Pharisäern, die bereit waren zu sagen, dass die Kraft, die Jesus hat, Dämonen auszutreiben, nicht von Jesus kommt und nicht von Gott kommt, sondern von Satan selbst. Und dann lesen wir hier in Vers 3, ist dieser nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, der Bruder von Jakob und Joses und Judas und Simon und sind nicht seine Schwester hier bei uns? Hier sehen wir den Angriff gegen Jesus Hintergrund. Sie haben ihn gesehen, als er jung war. Sie haben ihn gesehen, als er aufgezogen ist. Und sie könnten nicht einfach glauben, dass Gott etwas Wunderes getan hat in ihm. Und sie haben gesagt, er ist einfach Zimmermann. Es kann nicht sein, dass er der Messias ist, wie wir von Jesaja gesehen haben. Es kann nicht sein. Und dann haben sie auch gesagt, wir kennen seine Familie. Es kann nicht sein, dass Jesus etwas Großes ist, obwohl der Beweis da ist. Haben wir nicht gerade eben durch Markus 5 gepredigt? Und was haben wir von Jesus gesehen? Oder auch, ich habe das Vorrecht gehabt hier in der Gemeinde, Markus 4, ab Vers 35 bis 41 zu predigen, wo Jesus diesen Sturm gestillt hat. Ich finde diese Stelle so cool, besonders weil die Jüngern Jesus diesen Wunder sehen und dann stellen sie auch die Frage, wer ist das denn? Der sogar der Wind und die Wellen ihm gehorchen. Eine tolle Frage. Und dann sehen wir durch Markus 5 diese Stelle mit den Dämonen. Es ist dreimal in dieser Stelle haben wir gesehen. Niemand könnte ihn binden, diesen Besessenen. Erinnert ihr euch? Es war total gefährlich. Er hat seine Wohnung in den Gräbern. Es war schrecklich. Keine Hoffnung für ihn. Aber Jesus kam und hat die Dämonen ausgetrieben. Und dann später in der Stelle sehen wir, dass dieser Mann sitzend war. Er hat gegessen, getrunken, er war gekleidet, was auch ein Upgrade war, bestimmt für ihn. Dann haben wir von Marco gesehen, diese zwei Predigten, wo wir sehen, dass Jesus die Tochter von Jairus geheilt hat und wo er auch diese Frau mit einer besonderen Krankheit geheilt hat. So viele Wundertaten haben wir von Jesus gesehen. Der Beweis ist da. Jesus zu glauben. Aber was haben sie getan? Von dem Unglauben haben sie einfach versucht, auch Jesus zu angreifen. Sie haben versucht, ihn einfach abzulehnen, weil sie haben versucht, einige Gründe zu finden, um Jesus abzulehnen. Er hat gepredigt mit Vollmacht, er hat Krankheiten geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben und so ist Unglauben, nicht wahr? Sogar wenn der Beweis da ist, werden sie nicht glauben. Nicht mit diesem Boden im Herzen, den sie haben. Und hier im Text sehen wir einfach, dass Unglauben unvernünftig ist. Unglauben ist einfach unvernünftig. In Unglauben werden Leute versuchen, den Bote zu diskreditieren. Und als Beispiel, ich verstehe, dass wir nicht jeden Bote, sogar Lehrer, sofort vertrauen. Das habe ich schon gesagt, zweimal heute Morgen. Es kann aber sein, dass sogar wenn der Bote nicht auszieht, wie wir wünschen, dass er eine gute Botschaft hat. Und ich meine nicht, dass etwas schief mit Jesus war. Aber einfach zu verstehen, wie Unglauben funktioniert. Sogar heute, wenn wir eine Nachricht sehen und wir denken, aber der Bote, die Person, die diese Botschaft mit mir geteilt hat, ich bin mir nicht sicher, ob diese Person vertrauenswert ist, aber wenn wir zur Quelle gehen, es kann sein, dass diese Person immer noch eine gute Botschaft gibt. Das passiert hier in der Gemeinde nicht wahr. Ich bin nicht vollkommen, sogar wenn es vielleicht angesagt ist als Vater. Ich kann mir auch vorstellen, dass meine Jungs heute gefragt haben, redet er über meinen Vater? Nicht vollkommen als Vater, nicht vollkommen als Pastor, nicht vollkommen als Prediger, als Seelsorger, aber ich habe eine Botschaft von der Schrift weiterzugeben und ihr vertraut nicht mir zuerst, aber der Bibel zuerst, wir haben Vertrauen zu Gott. Könnt ihr auch vorstellen, vor 8 Jahren, 10 Jahren vielleicht, dass ein Kind oder vielleicht ein Teenie dir gesagt hat, es wäre gut, Aktionen von Apple zu kaufen. Ihr kennt Apple, nicht wahr? Eine kleine Firma hier auf der Welt. Sie machen Computers oder etwas Kleines. könnt ihr euch vorstellen, vor 10 Jahren, ein Teenager hat gesagt, ja, ich habe gehört, dass mein Vater gesagt hat, wir sollen alle Aktionen von Apple kaufen. Wie viel Erfahrung hat dieser Junge mit Stocks und Aktionen und alles Schönes? Vielleicht keine Erfahrung. Aber wenn wir wissen, vielleicht, dass der Vater von ihm ein Profi in diesem Bereich ist, dann vielleicht würden wir auch diese Botschaft als wahrnehmen. Und hätten wir das gemacht vor 10 Jahren und nur ein bisschen Geld reingesteckt, dann heute würden wir uns darauf freuen. Sogar wenn wir diese Nachricht, diese Botschaft von einem Junge gehört haben. Weil die Botschaft kommt nicht von dem Junge hauptsächlich, sondern von einer Quelle, die vertrauenswert ist. Und das ist, was wir auch hier sehen. Sogar wenn die Botschaft durch zerbrechende Gefäße kommt. Die Botschaft kommt von Gott. Und das können wir auch durch die Schrift und durch den Heiligen Geist beweisen heute. Aber die, die nicht glauben und nicht den richtigen Boden im Herzen haben, werden nicht glauben, sogar wenn wir es beweisen könnten. Wenn sie Jesus, aber wir sollen auch darauf achten und Vorsicht sein, wenn wir diese Wahrheit haben von der Schrift und wenn wir das verstehen. Wir sollen aber auch nicht aufhören, das Evangelium weiterzugeben. Wir sollen nicht denken, dass irgendwie es anders aussehen wird bei uns. Wenn sie damals Jesus so behandelt haben, dann werden sie so mit uns heute umgehen. Kennt ihr Johannes 15, Vers 20? Normalerweise, wenn wir Johannes 15 sagen, dann denken wir an den Weinstock und Rauben. Aber ein bisschen später, Johannes 15, Vers 20, Jesus sagt, denkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und wie ist Jesus umgegangen mit diesen Umständen? Er hat nicht aufgehört, das Evangelium zu verkündigen. Wenn die Welt mit Jesus so umgeht, wird sie nicht auch mit uns in dieser Weise umgehen. Natürlich werden sie. Wir sollen erwarten, dass wir auch solche Sachen erfahren werden im Leben. Wir sollen aber auch nicht aufhören, das Evangelium zu verkündigen. Und der dritte Punkt, den wir hier in dieser Bibelstelle sehen, die Konsequenzen des Unglaubens. Die Konsequenzen des Unglaubens. In Vers 4 lesen wir, Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seiner Vaterstadt und bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und das verstehen wir auch. Vielleicht, wo man zu Hause ist, dann kennt man diese Person oder diesen Mann. Und es ist ein bisschen schwerer, erachtet zu werden. Vers 5, und er könnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände aufgelegt und sie heilten. Und wir sollen diesen Vers lesen und erstaunen. Und er könnte dort kein Wunder tun. Seht ihr, wie gefährlich Unglauben ist? Wenn wir durch Markus Evangelium arbeiten und durch Markus predigen, dann sehen wir, dass Jesus die Macht hat, 1000 Dämonen von einem Mann auszutreiben. Die Dämonen haben Jesus gehört. Die Dämonen haben ihm gehorcht. Ein bisschen früher hat Jesus den Sturm gestillt. Der Wind, die Welle, alles ruhig. Die Natur wird Jesus gehorchen. Die Dämonen werden Jesus gehorchen. Alles, was wir hier umherum sehen, wird Jesus gehorchen. Aber wenn es um Unglauben geht, dann sehen wir auch hier, dass Jesus das Evangelium verkündigt zu Menschen. Er hat zweimal das Evangelium verkündigt zu Menschen. Und wenn sie nicht glauben, dann lesen wir hier, dass es nichts mehr zu tun gibt. Er könnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenige Kranken die Hände aufgelegt und sie heilten. Und in Vers 6, und er wunderte sich, was auch erstaunlich ist. Normalerweise sehen wir, dass viele wundern wegen Jesus und was er getan hat. Aber er wundert sich hier wegen ihres Unglaubens. Und er zog durch die Dörfer ringsherum und lehrte. Er hat nicht aufgehört, das Evangelium zu verkündigen, sogar in dieser Region. Wir wissen, dass der Glaube mächtig ist, nicht wahr? Durch Glauben schaffen wir vieles, das sonst nicht möglich ist. Das haben wir gesehen in Markus 5. Wir wissen aber, dass Unglauben auch in einer Weise mächtig ist. In 1. Mose 3 hat Eva Gott nicht geglaubt. Und durch Unglauben, was ist in der Welt passiert? Viel. Die ganze Welt ist zerstört durch Unglauben. Kurz danach, in den Tagen Noahs, haben die meisten nicht geglaubt und sie sind durch den Flut beurteilt. Unglauben ist auch eine Macht. Und Unglauben hält Menschen von Gott. Sünde trennt uns von Gott, das wissen wir. Jesaja 59, Vers 2. Unsere Sünde, unsere Missetaten trennen uns von Gott. Alle Menschen sind in diesem Zustand geboren. Und aus diesem Zustand sind wir von Gott errettet. Aber nur jetzt heute in unseren Tagen, nur Unglauben hält eine Person in diesem Zustand. Obwohl Gott gibt viele Chancen, die Bibel lehrt uns, dass der Punkt der endgültigen Ablehnung kommen kann. Und wir sehen auch in Matthäus 13, Vers 58, und er tat die gleiche Geschichte, und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Der Unglauben Unglauben ist gefährlich. Gott wirkt aber in dieser Weise mit Menschen. Wenn eine Person ihn ständig ablenkt, dann trennt sich diese Person weiter von Gott. Natürlich ist Gott barmherzig. Lasst uns aber nicht vergessen, was Jesus in Johannes 3, 18 gesagt hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Unglauben ist gefährlich und wir möchten nicht, dass wir aufhören, das Evangelium zu verkündigen, sogar wenn wir Widerstand erfahren im Leben. Um Gott zu gefallen, werden wir Personen nachgehen, natürlich. Du sollst nicht aufhören, das Evangelium zu verkündigen. Wenn aber eine Person das Evangelium mehrmals gehört und fest in Unglauben bleibt, dann kann es auch sein, dass wir unsere Zeit und Ressourcen in anderen investieren sollen. Wir wollen aber niemals aufhören, das Evangelium verkündigen. Heute haben wir die Einstellungen Jesu in Bezug auf Unglauben gesehen. Wir haben den Charakter des Unglaubens gesehen und die Konsequenzen des Unglaubens gesehen. Aber ich freue mich sehr, dass wir so viele gute Beispiele in Markus Evangelium haben von Glauben. Lasst uns weiterhin versuchen, Jesus zu folgen. Ich bete. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für diese Bibelstellen, die wir haben, Markus Evangelium. Herr, wir sind so ermutigt von diesen Bibelstellen. Es gibt so viel, das Jesus schafft, Herr. Und wir möchten diese Geschichten sehen, Herr, wir möchten das Evangelium sehen und wir möchten glauben von Herzen. Herr, hilf uns, besonders die, die hier vielleicht sind oder vielleicht später diese Predigt hören, die kämpfen, einfach zu glauben. Herr, sei ihnen gnädig und hilf ihnen, zu dem Punkt zu kommen, wo sie die Wahrheit sehen und dir vertrauen. Herr, wo sie eine gute Beziehung mit dir aufbauen. Herr, hilf uns auch, eine gute Beziehung mit dir zu pflegen. Herr, wir möchten nicht abgelenkt sein. Herr, wir möchten nicht auch die Wahrheit ablehnen. Herr, wir möchten einfach ständig daran arbeiten, uns hinzugeben, dir zu folgen. Amen.